Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Heute mit mir, Felix Henschel, und
mir, Max Torwirth.
Und Alina Reh.
Alina, wie viele Rennen hast du in den letzten Wochen, Monaten gemacht und wie oft kam da eine PB raus? Ich glaube, du hast echt eine gute Quote. Gratuliere zur 19-Kilometer-PB.
Danke, es war der dritte Trip nach Spanien und ja, es mit der PB ist so ein bisschen schwierig. Ich verstehe nicht so ganz, warum ich eine 31-23 stehen habe jetzt, aber in der Ergebnisliste ist eine 31-21 aufgeschrieben. Eigentlich ist eine PB, manche sagen, es ist die PB egalisiert, also
ja. Ich habe auch irgendwo eine 31-17 gelesen, wo kam denn die Zahl her oder habe ich mir das nur eingebildet?
Ja, die Zahl kam irgendwie im Livestream, als ich die Ziellinie durchschritten habe, dann stand da irgendwie im Livestream 31,17 und deswegen war das am Anfang, ich habe eine 31,20 gestoppt und ja, egal. Ja, es war jetzt sozusagen die zweite PB nach dem Halbmarathon, jetzt ein Zehner. Ja, aber jetzt reicht's mir mit Spanien, muss ich ehrlich sagen.
Ich dachte, du sagst mir, jetzt reicht's mir mit Sport, aber dann doch noch Spanien.
Mit Spanien. Alle Ziele abgehakt. Ich finde auch, wir können das so oder so als PB durchgehen lassen. Und ich bleibe dabei, dass da noch irgendwas passieren muss, weil auch wenn es jetzt vielleicht keine 31,17 war, wenn du eine 31,20 gestoppt hast, dann wird es auch eine 31,20 quasi von der Startlinie aus gewesen sein. Und die Tatsache, dass World Athletics trotzdem dann nur die Bruttozeiten akzeptiert, ist echt eigentlich ein bisschen frech, wenn es auch um Qualis etc. geht und die Frauen nun mal halt in der dritten, vierten, fünften Reihe starten müssen, weil es keine zwei separaten Starts gibt, dann finde ich, ist das teilweise ein bisschen ungerecht. In dem Fall jetzt wahrscheinlich relativ egal, plus minus 3 Sekunden, aber wenn es dann doch irgendwie um Quali-Weltrangliste geht, können halt 3 Sekunden irgendwann auch eine Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich mich diesmal ein bisschen weiter nach vorne gestellt habe, aber das Elitefeld war auch längst nicht so groß wie in Valencia. Aber die Organisation war ja spanisch, würde ich sagen.
Was meinst du damit?
Ach, es war also Valencia war ja schon ein bisschen turbulent, aber dieses Mal war es echt nochmal eine Spur krasser irgendwie. Also mir wurde nochmal so richtig bewusst, dass Straße einfach viele, naja, Risiken würde ich jetzt nicht sagen, aber man weiß einfach nicht, was auf einen zukommt. Erstens kennt man die Strecke nicht, zweitens weiß man nicht, ob die Kilometerabschnitte auch wirklich so stimmen, wie die immer angeschrieben sind. Dann drittens, ja, von der Organisation, also Abholung vom Flughafen bis zum Hotel. Dann hatten wir wieder Essenszeiten, die waren von 21 Uhr abends bis 23 Uhr gab es Abendessen. Frühstück gab es erst ab 7.30 Uhr, also wieder so richtig kompliziert alles. Und was ich auch noch nie erlebt habe, war, dass wir am Start gar keine Möglichkeit hatten, irgendwo unsere Kleidung hinzulegen. Aber unser Hotel war 400 Meter weg vom Start. Das heißt, alle haben sich auf ihre Hotelzimmer umgezogen, also haben sich race-ready gemacht. Und dann sind wir darunter. Oder dann halt darüber zum Start getingelt.
Ja, die letzten Steigerungen sozusagen dann vom Hotel bis zum Start nochmal rüber gemacht. Ja, aber 400 Meter geht ja noch, ne?
Ja, aber es war halt wieder nur 2-3 Grad am Start. Und man ist dann, also wenn man niemand dabei hat, kein Management oder irgendjemand, dann ist man wirklich ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen. Und Max kennt ja auch so ein bisschen die Veranstalter jetzt von Valencia, es waren halt wieder die gleichen und die können halt auch nur Englisch, wenn sie Englisch reden wollen.
Ja, da sind die ganz stark drin. Hattest du denn jemanden dabei von deinem Management oder von Berlin oder so?
Nee, Amanal hatte ich dabei, aber jetzt,
das bringt einen auch nichts.
Aber Amanal ist halt auch nicht der organisierteste Typ, muss man wirklich sagen. Ich habe mir dann selber den Weg zum Start gesucht.
Hast du mit Amanal auch nach dem Rennen noch sprechen können? Haben wir eigentlich einen O-Ton bekommen, Max? Hast du ihn gefragt? Amanda wollte hat nicht.
Natürlich nicht auf die WhatsApp geantwortet. Das ist immer ein bisschen schwierig. So redebegeistert er ist, wenn man ihn trifft, so schwierig ist das mit Antworten. Wir müssen noch mal gucken, ob wir irgendwann mal eine richtige Folge mit Amanda vielleicht machen können, weil dreifacher deutscher Rekordhalter jetzt. Ja. Marathon, ja. Halbmarathon, 10 Kilometer, 27, 32. Wobei ich da jetzt auch nicht geguckt habe, was die offizielle Zeit ist, die dann tatsächlich bei World Athletics eingetragen ist.
27, aber 30 plus minus einigen wir uns halt einfach drauf. Also ich meine, wer braucht schon genaue Zeitmessung?
Ja, nee, das ist ja unnötig in unserer Sportart. Aber ja, da hat Amanal auf jeden Fall richtig einen rausgehauen. Aber vielleicht nochmal kurz vorher, wenn wir dein Rennen durchgehen, Alina, Start hat diesmal alles geklappt.
Ja, Start hat alles geklappt. Was ich auch wusste, ist, dass der erste Kilometer sehr, sehr gut zu laufen ist, also dass der schnell wird, und der war auch schnell. Also wir sind in 2,59 durch, die ersten 1000. Und ja, ich habe am Tag vorher schon gefragt, wieder den Race Director, ja, wie sieht's aus? Gibt es irgendwie einen Pacemaker? Auf was wollen die Frauen rennen? Und dann sagt er immer, er hat mir immer nur gesagt, don't worry, Alina, don't worry. Und dann sage ich, ja, ich versuche, be happy. Und, aber ja, dann habe ich auch mit Isabel ausgemacht, ich versuche ein bisschen was, oder ich riskiere ein bisschen was, ich renne da einfach mal mit. Und ja, dann sind wir bei Kilometer 3 in 907 durch. Und dann dachte ich schon so, boah, okay, das mit der Pace komme ich nicht bis ins Ziel. Ich muss jetzt da ein bisschen abreißen lassen. Und das war halt ein Fehler. Also dann war ich komplett alleine. Und die zweite Hälfte war halt deutlich schwieriger, weil es auch gegen den Wind ging. Also das, was wir am Anfang halt Rückenwind hatten und auch leicht bergab ging es dann halt hoch gegen den Wind. Und dann war ich von Kilometer 4 bis ins Ziel eigentlich komplett alleine. Und vor mir war halt immer in so einem schönen Sicherheitsabstand die Spitzengruppe der Frauen. Da sind dann auch immer mal wieder welche rausgefallen, Frauen, aber die waren dann halt gleich so viel langsamer, dass die mir auch nichts gebracht haben. Und ja, deswegen bin ich mit der Rennkonstellation nicht ganz so zufrieden.
Was bist du auf 5 dann durchgegangen, weißt du das?
15:23.
Ja, okay, dann war die zweite Hälfte ein bisschen langsamer.
Ja, die war deutlich langsamer. Zumal der letzte Kilometer war, glaube ich, nochmal ein 3,06. Also kann man sich ausrechnen, was ich die 4 dazwischen gerannt bin. Ja, da musste ich dann echt kämpfen. Ja, einfach so. Aber, oder was heißt, einfach mit mir selber kämpfen, da drauf zu bleiben und nicht nachzulassen einfach, ja.
So wie ich mich immer fühle auf 10 Kilometer, ging es dir jetzt auch mal, weil du zu schnell. So geht es mir, wenn ich vernünftig angehe in einem Rennen. So geht's Alina, wenn es zu schnell angeht vielleicht, aber ist jetzt ja die Frage, du sagst, es war der Fehler, nicht mit den Frauen mitzugehen, also mit der Spitzengruppe mitzugehen. Glaubst du, das wäre schon drin gewesen und im Endeffekt besser gewesen, oder wäre es dann wirklich so schnell gewesen, zu schnell gewesen, und du hattest eigentlich gar keine andere Möglichkeit jetzt in dem Rennen?
Ja, das weiß ich eben nicht, ob ich jetzt schon in der Lage bin, da mitzugehen. Die sind dann natürlich auf 30, 40 gerannt und wurden dann hinten raus auch nochmal langsamer. Ja, ich glaube, wenn man halt so in so einem Pack dann drin ist, dann rollt man einfach besser. Hätte, wenn und aber. Ich glaube, dass ich die Zeit dadurch ein bisschen stärker einschätzen kann, als sie ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist jetzt nicht das wichtigste Rennen gewesen. Also es geht jetzt weiter und passt schon.
Was steht denn als nächstes an? Wie gehen die nächsten Wochen weiter im Training, wie auch Wettkämpfe?
Wir warten jetzt, bis Hanna von der Hallen-EM zurückkommt und dann...
Die mit ihren Terminen, ey.
Genau, wir warten alle nur auf Hanna und dann gehen wir nach Dalsdrum, nach Südafrika ins Trainingslager. Mhm. Genau, und mein nächster Wettkampf ist erst wieder im Mai, also denke ich mal.
Okay, also das heißt jetzt erstmal eine längere Trainingsphase. Wie lange seid ihr in Südafrika? Was ist geplant?
24 Nächte, kann das sein?
Na, ich weiß es nicht.
Ja.
Also
Max?
Es sind, glaube ich, 24 Nächte. Wir müssen nochmal über meine Südafrika-Planung in einem ruhigen Moment reden, Frau Reh. Aber das offiziell vielleicht für kommende Folge dann.
Okay, da muss ich jetzt kurz sagen, ich bin halt einfach... Ich lebe halt einfach immer nur da in the middle of nowhere in Laichingen, und was in Tübingen immer abgeht, kriege ich nur am Rande mit. Und wenn ich mal da bin in Tübingen, dann piekst mir Max in den Finger und nimmt mir Laktat ab, aber mehr gibt er auch nicht preis von sich.
Echt? Das ist alles an das Kommunikation, die ihr habt?
Ja. Ja, nur Laktatabnahmen letzten Mittwoch. Nee, tatsächlich sind das Entwicklungen von gestern Mittag und heute Morgen. Deswegen, da hätte ich dir vorher tatsächlich noch nichts zu erzählen können. Okay. Aber quatschen wir nochmal in Ruhe drüber. Kommen wir zurück zu Amanal. Deutscher Rekord. Ihr seid ja beide aus dem gleichen Team. Wie war die Stimmung danach? Was kannst du uns von Amanal berichten, wenn er schon nicht auf meine WhatsApp antwortet?
Ja, Amanal ging dahin nach Castellón und wollte auf jeden Fall deutschen Rekord rennen. Er sagt immer so, nicht in der Öffentlichkeit sagen, nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber ich möchte schon schnell rennen und so. Und ja, ich glaube, das, was man halt auf Instagram danach mitbekommen hat, er war mega glücklich. Ja, richtig heavy nach dem Rennen, aber auch kaputt. Also ich habe ihn dann nochmal länger gesehen danach, also auch nach dem Mittagessen und so. Und ja, ihn hat es schon angestrengt, aber er glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist nach Hannover und er kann unter 2:05 laufen.
Also jawohl. Oh, da haben wir schon mal eine Ansage auf jeden Fall bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Amanal Petros läuft unter 2:05 in Hannover. Ich glaube auch, also erstens sah er schon auch relativ fertig aus dem Ziel, was ja tatsächlich auch schön ist, dass jemand einen deutschen Rekord läuft und dann auch ein bisschen fertig aussieht und nicht einfach weiter spaziert zum Essen und super klarkommt. Und ich kann nur sagen, von dem, was ich die letzten Wochen oder Monate mitbekommen habe, die Jungs, also die Straßenläufer, die wussten alle, dass dieser 10 Kilometer deutsche Rekord fällig ist und knackbar ist, verhältnismäßig. Also sowohl Nils...
Ja, aber der war uralt auch, ne?
Der ist uralt, klar. Da muss man auch nochmal sagen, Carsten Eich hat eine Story gemacht, mit welchem Schuh er damals diesen Rekord gelaufen ist. Also das kannst du wirklich nicht ansatzweise vergleichen. Das ist ein momentaner Essex-Lifestyle-Schuh, würde ich sagen, mit dem er da damals gelaufen ist. Also das hat mir irgendwie nochmal vor Augen geführt, wie krass eigentlich die Zeit damals gewesen sein muss. Aber von 93, ja, in der neuen auch. Ära, genau, von 93, in der neuen Ära mit den neuen Schuhen und wie wir uns generell, ja, gerade auf der Straße auch gesteigert haben, im Marathon, Halbmarathon, wussten die Jungs alle, dass dieser Rekord machbar ist. In Valencia hat es noch nicht geklappt, aber man hat ja jetzt auch gesehen, Amanal, vorherige Woche, Halbmarathon, da geht er schon eine 27, 58 oder was er da durchgegangen ist, durch und stirbt halt nicht komplett weg hinten raus. Also ich habe mich dann noch mal kurz mit Nils unterhalten. Ich glaube, allen war klar, wenn Amanal dann halbwegs normalen Tag jetzt erwischt, dass der Rekord da auch fällig ist. Ich glaube, die Jungs sind auch, wie du es berichtet hast, Alina, die erste Hälfte schneller angegangen mal wieder als die zweite. Das habe ich zumindest von Jimmy Grissier, der da auch in der Gruppe um Amanal war. Ich glaube, er war ganz knapp vor Amanal.
Bin mir nicht sicher, vielleicht auch, glaube ich.
Knapp hinter Amanal. Die sind, glaube ich, auch auf irgendwie, die ersten 3 Kilometer waren irgendwie 26,45 Tempo. Dann bei 5 waren sie immer noch auf 27,0 bis 27,10 Pace. Und da hatten dann halt auch, klar, wenn Gegenwind reinkommt, ein bisschen schwierigere zweite Hälfte. Aber ja, krass, dass dieser Rekord jetzt gebrochen ist, weil er stand schon lange und man hat lange drüber geredet, auf jeden Fall.
Ja, ist wieder das Schuhthema. Ist halt, wie du gesagt hast, ne, also ist schon, die Zeit ist schon phänomenal, gerade mit der veralteten, nicht vorhandenen Technologie. Ich habe das Foto nicht gesehen, aber ich stelle mir vor, dass die Sohle wahrscheinlich eher möglichst dünn war, der Schuh möglichst leicht. Das war ja irgendwie so der einzige Unterschied früher zwischen Wettkampfschuhen und normalen Laufschuhen, dass sie halt irgendwie leichter waren und so ein bisschen direkter in Anführungszeichen. Ja, ist ja immer die Frage, ne? Inwiefern sich wirklich die Sportler verbessert haben oder ob es eben einfach nur eine Verbesserung der Technologie ist. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall Kudos an Amanal und ja, wie gesagt, ja, also hat definitiv eine eigene Folge verdient mit den 3 deutschen Rekorden und bin jetzt dann auch sehr gespannt, also wenn er so in der Shape ist um 2:05, ist schon krass.
Ja, ich denke halt einfach, dass man nach außen hin wirkt es immer so cool, die spanischen Läufe und so. Und die, aber wenn man es halt selber mal mitkriegt, wie die Organisation einfach vor Ort ist und dass es schon auch viel Ungewissheit auch mit sich bringt. Und du darfst bei so einem Rennen auf gar keinen Fall irgendwelche Rituale haben, weil es wird, dann bist du aufgeschmissen. Und ich glaube halt, also mir wurde nochmal so bewusst, wenn so ein Rennen um dich rum gemacht wird, also wenn dein Po gepudert wird sozusagen vor dem Rennen, also wie bei einem Berlin-Marathon oder so, und alles passt, dann bist du ja an der Startlinie und weißt, okay, jetzt performe ich hier. Aber wenn du dich im Vorfeld um vieles kümmern musst und nicht richtig weißt, wann ist jetzt überhaupt Start, also wir wussten am Tag vorher wieder, ne, das ist jetzt um 9 Uhr oder um 9.30 Uhr Start und ja, wie sieht das Ganze aus? Und ich weiß auch, dass Amana noch mit ein paar anderen Dingen vor Ort zu kämpfen hatte, weil er ja auch gleich weiter nach Kenia fliegt oder geflogen ist am Montag früh dann und so und da noch einiges organisieren musste am Samstag und ziemlich gestresst war. Und von dem her gesehen, ja, denke ich, ist das schon auch nochmal hoch einzuschätzen, die Leistung.
Ich muss auch sagen, ich fand schon in Valencia, und das klingt jetzt noch ein Tick chaotischer als Valencia, es ist aber auch ein gutes Learning für internationale Meisterschaften, die natürlich geordneter ablaufen, aber dieses ganze Thema, okay, es wird einfach mal zu lernen, okay, das ist ein Wettkampf, der wird nicht perfekt ablaufen, da wird nichts irgendwie so sein, wie ich es mir selber irgendwie ausmale im Vordergrund. Ich glaube, das hilft langfristig auch bei Meisterschaften oder selbst auf der Bahn, bei Meetings, damit klarzukommen, wenn da eine Kleinigkeit vielleicht irgendwie schief läuft und man hat aber schon die Erfahrung und sagt, ja okay, im Vergleich zu Valencia, im Vergleich zu Castellón, weiß ich schon, wie ich damit umgehen muss. Und ich glaube, Amanal kommt so ein Szenario auch entgegen. Also Amanal ist halt auch jemand, der kann noch so viel Stress vorher haben und das kann noch so chaotisch sein. Er stellt sich dann an die Startlinie und läuft. Also ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die auch im Wesen Amanal begründet ist, die ihm da zugutekommt und er da sicherlich auch besser umgehen kann mit sowas, als ich es jetzt vielleicht könnte oder andere Läufer auch.
Ja, ich glaube, spricht man ja oft irgendwie drüber, dass Routinen schon auch irgendwie wichtig sind. Aber ich glaube, gerade am Wettkampftag dürfen sie halt nicht zum Hindernis werden. Genau wie du es gesagt hast, Alina, ne? Wenn man dann irgendwie sagt, ja, aber ich muss jetzt eigentlich nochmal 5 Minuten vorm Start dieses oder jenes trinken, essen, ne? Oder irgendwas Besonderes haben, was halt dann immer mit mega Aufwand verbunden ist, ja, dann ist es, glaube ich, keine große Hilfe.
Ja, vor allem, er hat mir dann 10 Minuten vorm Start nur geschrieben, das habe ich dann im Nachhinein gelesen.
10 Minuten vorm Start schreiben kannst.
Ja, 10 Minuten vorm Start, hast du Morten? Also, ob ich ein Morten-Gel noch habe oder ein Pulver und so. Und dann habe ich danach gesagt, ah Mann, ich habe nichts dabei. Also erstens nehme ich sowas nicht und zweitens habe ich auch nichts dabei. Und was, schon 10 Minuten vor dem Start, ja, er brauchte irgendwie nochmal so ein Koffein-Ding und so. Und ich so, okay.
Ja, okay. Bisschen anderes Level von Spontanität dann.
Genau.
Alright, lasst von der Straße in die Halle wandern, hätte ich gesagt. Da ist auch wärmer als hier, als draußen. Also ich weiß nicht, wie warm es dann noch geworden ist zwischen im Laufe des Rennens. Aber hier ist es wieder bitterkalt. Damit möchte ich jetzt eigentlich, bin ich durch für dieses Jahr. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber lasst in die Leichtathletikhalle und zwar nach Istanbul zur Leichtathletik-Europameisterschaft rüber wechseln. Wir gehen in die Vorschau.
Nichts muss, aber alles kann. Am Donnerstag um 19 Uhr ist die Hanna dran. Liebe Hanna, stay focused und bleib cool. Du rockst die Hallen-EM in Istanbul. Egal ob Höllentempo oder taktisches Rennen, die anderen Mädels lernen dich von einer unangenehmen Seite kennen. Die Ergebnisse zeigen es, du bist mega drauf, also nimm die Beine und lauf. Und nach dem Finale am Freitag gönnt ihr gern Döner und Baklava, denn es bleibt nicht mehr so viel Regenerationszeit bis Südafrika. Unsere Daumen sind alle gedrückt. Wir wünschen dir Freude, Erfolg und das nötige Glück.
Da schließen wir uns an.
Also wenn das jetzt nichts wird, den Ausschnitt müssen wir noch irgendwie klippen und Hanna irgendwie zukommen lassen. Ich habe ja gesagt, sie soll sich nicht zu viel mit dem Podcast beschäftigen im Vorfeld, mit irgendwelchen Prognosen oder sonst was, aber den
kurze
Ausschnitt,
Ablenkung vielleicht.
Ja, müssen wir auf jeden Fall irgendwie gucken, dass der sie erreicht. Also das geht ja gar nicht anders. Aber sollen wir dann mal mit den 3000 Metern der Frauen tatsächlich in unsere Vorschau einsteigen?
Gerne, let's go. Max, du bist, glaube ich, am vorbereitet.
Ja, mal gucken,
was die Startlisten angeht.
Ja, dann gucken wir mal, was Alina da gleich noch zu sagen aus Frauensicht. Aber tatsächlich ist es so, dass zwei Deutsche an der Spitze der Meldeliste stehen. Und das sind, wie erwartet, Constanze Klosterhalfen und Hannah Klein. Also die sind auf jeden Fall mega im Mix mit drinnen. Ja, Sweep, ganz so einfach ist es dann natürlich auch nicht mit dem Sweep, weil man findet da schon ein paar Namen, die jetzt noch nicht so viel diese Hallensaison gelaufen sind und die auch mitspielen können. Also Jasmin Schahn, die altbekannte Konkurrentin, kennen wir ja, ist mit am Start, die ohne Zeit gemeldet ist. Ich glaube, wir haben auch noch als Mitfavoritin sicherlich Nadja Batocletti, die ja im Cross so überzeugt hat. Ich habe jetzt noch kein Hallenrennen von ihr mitbekommen.
Doch, 8:45 ist sie gerannt.
Wo ist sie das gerannt?
In Turin, weißt du, glaube ich.
Okay, das ist natürlich schon mal ein Kennzeichen. Ja, ja, aber ich sehe Natalia Batocletti da trotzdem auch noch um die Medaillen mitlaufen. Und dann Melissa Courtney Bryant ist auf Platz 3 der Meldeliste. Ist eine 8:41 gelaufen. Und ja, das sind, glaube ich, die Kandidaten, die ich da so sehe. Wobei ich halt ehrlich sagen muss, also meine Prediction ist schon Sweep.
Auch. Ja, sag ich ja.
Ich weiß nicht, wie siehst du das, Alina?
Ja, also ich sehe das auch auf jeden Fall. Also ich sehe jetzt niemand, die unter 8:40 rennen kann in dem Feld. Auch nicht eine Maureen Koster, die jetzt auch nochmal ganz gut eine 1000 gerannt ist in Birmingham am Samstag, so viel ich weiß.
Genau.
Ich glaube, sie ist auch nochmal eine 2:37 oder so gelaufen. Aber ich glaube, dass ich auch eine Melissa Courtney Bryant schwer tun wird, unter 8:40 zu rennen. Und ja, deswegen glaube ich, dass Gold und Silber nach Deutschland geht.
Das haben unsere Mädels ja jetzt schon oft genug bewiesen. Also genau richtig, Maureen Koster 2:37 gelaufen, aber das können Hannah und Coco auf jeden Fall auch, wenn sie eine 1000 laufen würden. Und man muss sagen, in Birmingham gab es ja auch noch eine 3000 der Frauen, wo Gudaf Tsegay ganz knapp den Weltrekord verfehlt hat. 8:16:69 gelaufen. Also ich glaube, 900stel haben mir gefehlt, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Weltrekord. Das war wirklich sehr bitter. Sie musste dann auch irgendwann am Ende nochmal eine überrunden. Das kann es natürlich gekostet haben. Du hast richtig gesehen, wie sie in der letzten Runde nochmal zum Wavelight aufgeholt hat. Aber ja, Wahnsinnsleistung davon. Gudaf Tsegay und Coco ist da ja auch gelaufen. Eine 8:35:14, glaube ich, angegangen auf europäischen Rekord, also Richtung 8:25 oder so, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hat da also nochmal ihre Form auch untermauert. Martina Galant aus Polen ist dann 8:43 gelaufen, die steht aber nicht auf der Meldeliste für die Hallen-EM. Und ja, also die 3000 der Frauen, Donnerstag und Freitag dann Finale, werden auf jeden Fall sehr spannend und da werden wir natürlich alle ganz besonders, ja, mitfiebern. Und ich bin gespannt tatsächlich dann auch, was Hannah macht, muss ich sagen, weil ich glaube, das wird so ein bisschen ähnlicher Rennverlauf wie bei den deutschen Hallenmeisterschaften. Also ich kann mir keinen anderen Weg...
Du hast sie ja heute zum Flughafen gebracht, oder?
Ja.
Wie war sie drauf?
Top. glaube ich.
Ist sie in den richtigen Flieger gestiegen?
Konzentriert, fokussiert. Das weiß ich nicht. Ich habe sie vom Terminal rausgesetzt und hoffe, dass sie das tatsächlich selber auf die Kette bekommen hat. Traue ich ihr aber durchaus
zu. Das ist gut.
Nee, also ich glaube, ich habe Hannah die Woche jetzt einfach auch ja, recht gut drauf, sehr fokussiert erlebt. Da wird sicherlich wieder ein bisschen Nervosität reinkicken, wie das gerade bei Hannah dann üblich ist am Wochenende. Aber ich glaube, sie weiß jetzt auch einfach, ey, ich kann diese 8:35 laufen. Ich habe es jetzt schon zweimal gezeigt. Ich bin das in Niveau gelaufen und ich hatte ihr auch nur noch mit auf den Weg gegeben, auch zu Birmingham. Okay, Coco läuft jetzt auch nicht mal eben 8:25 auf einmal im nächsten Rennen. Also klar, Coco ist die Favoritin und klar, es wird wieder sehr, sehr schwer, Coco zu knacken. Aber ja, irgendwann wird der Tag kommen, wo eine Chance da ist. Und ich glaube, wenn Coco irgendwie eine kleine Schwäche zeigt, wenn sie vielleicht nicht den allerbesten Tag hat oder sonst irgendwas passiert, dass Hannah definitiv bereit ist, zuzuschlagen. Und habe ihr dann auch noch gesagt, wenn sie zu nervös ist oder zu gestresst ist, dann soll sie sich wenigstens freuen, dass sie teilnehmen kann, im Gegensatz zu anderen Leuten. Deswegen, ich bin echt guter Dinge. Also ich glaube, sie hat bei der Hallen-WM letztes Jahr relativ viel gelernt. Sie hat eine sehr gute Hallensaison gemacht. Sie weiß, was sie kann und ist jetzt auch vielleicht ein Tick ausgeruhter als bei den Deutschen noch. Das muss man ja dazu auch sagen. Da kam sie ja aus Liwe mit dem ganzen Reisestress. Also das ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Und entscheidend wird sein, wie, glaube ich, alle die Vorläufe wegstecken und wie die gelaufen werden. Ich meine, Coco, klar, mit ihrer Halbmarathonzeit, da weiß man, die wird einen Vorlauf jetzt wahrscheinlich nicht so jucken. Aber ich denke auch, dass du eigentlich nicht zu viel Energie verschwenden musst, um aus dem Vorlauf ins Finale zu kommen, bei dem Niveau von beiden. Von daher, Freitag sicherlich das Highlight aus deutscher Läufersicht bei der Hallen-EM. Und ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Ding.
Ja, deswegen mein Motto, nichts muss, alles kann. Also wenn wir auf den Titel gucken.
Ja, und ich glaube auch, dass das eine sehr schöne Konstellation ist für Hanna. Und ich glaube auch, dass genau das Motto ist, mit dem Hanna da hinfährt. Und ja, mal gucken, ob wir eine Medaillenfeier hier nächste Folge im Auslaufen-Podcast machen können oder sogar eine Titelfeier.
Ja, also ich meine, dadurch, dass sie jetzt ja auch Mitglied hier beim Podcast ist, das wird sie ja dermaßen beflügeln. Das ist ja also schier. Also muss man aufpassen, dass die Hallendecke gut konzipiert ist. Okay, let's go weiter. Was machen wir als nächstes?
1500 der Frauen. Relativ kurz, da haben wir keine deutsche Teilnehmerin dabei. Vera Hoffmann aus Luxemburg, die eine sehr gute Hallensaison läuft. Vielleicht aus deutschsprachiger Sicht, wenn ihr euch das anguckt, diejenige, mit der man nochmal besonders mitfiebern kann. Da haben wir natürlich eine haushohe Favoritin in Laura Muir, die höchstwahrscheinlich auch nicht schlagbar ist. Die hat auch in Birmingham versucht, nochmal auf 1000 Meter Weltrekord zu gehen. Hat nicht ganz geklappt, aber wenn man irgendwie, ich glaube, die ist irgendwie eine 55 oder so angegangen. Das war auf jeden Fall extrem krass. Also auf jeden Fall eine 800 Meter oder, nee, 55 nicht, aber eine 58 oder so durchgegangen, was halt einfach eine 800 Meter Zeit auch ist beim Angang. Von daher, ja, Laura Muir die Favoritin und dahinter wird es, glaube ich, so ein bisschen zwischen Großbritannien, Italien und Spanien entschieden. Aus England Katie Snowdon und Ellie Baker mit am Start auf Platz 2 und 4 der Meldeliste. Bei den britischen Champs war Ellie ein Tick schneller als Katie. Aber Katie ist ja auch eine Bekannte des Podcasts hier, beziehungsweise zumindest von Hannah und mir. Von daher, der traue ich auch viel zu. Esa Guerrero aus Spanien, auch eine Altbekannte mit einer 406 dieses Jahr, die ja auch nie zu unterschätzen ist. Und dann hat man noch Zinateu Wissa vom On-Running-Team aus den USA und Ludovica Cavalli. Über die, ich meine, kennst du die, Alina? Hast du schon mal Ludovica Cavalli gehört, den Namen aus Italien?
Nee, aber die Italienerin auch nicht. Ich bemerke, ich bin gar nicht im 1500-Meter-Game drin. Also ich kenne die Briten und ich kenne Esa Guerrero, aber nee, die kenne ich nicht. Ich sehe nur die Young 2000.
Ja, genau, deswegen, also weil Wissa ist auch im College groß geworden, kennt man ein bisschen, wenn man halt die US-Szene verfolgt, aber Cavalli, 2000er-Jahrgang, 408 stehen über 1500 und die ist nämlich auch auf Platz 4 der Meldeliste über 3000 mit einer 8,44,4 und ja, bin ich mal gespannt zu schauen, wie sie bei der EM läuft, was sie auch läuft, weil den Namen habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Das sind so die Favoritinnen da. Sophia Ennanui, die ja theoretisch eine 405 PB hat, dieses Jahr bis jetzt nur eine 415 gelaufen. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ihr Zustand ist. Aber
die starten Birmingham auch ganz gut gerannt, oder? Über 1000. Ennanui,
die 1000, ja, auf jeden Fall besser als eine 415. Muss man sagen, ich gucke es mir gerade nochmal an. Ja, 2,35. Dritte geworden, also da denke ich, kann man auch ein bisschen mehr erwarten als ihre Meldeleistung, die wird sich da auch noch mit reingeben. Ich würde behaupten, 2 Medaillen für Großbritannien, Gold und dann entweder Silber oder Bronze und ja, so wie der OAC läuft, wäre jetzt mein Tipp, Muir, Wissa, Snowdon, aber schauen wir mal, was dann wirklich passiert.
Ich glaube, was ganz sicher ist, das Gold über 800. bei den Frauen für Großbritannien, oder?
Absolut starker Übergang, Alina. Okay, glaube ich auch. Die haushohe Favoritin Keely Hodgkinson. Ja, also will da jemand noch was zu sagen oder sagen wir einfach
ist Gold eingeloggt.
Geht an Keely.
Ja, Gold geht an Keely, aber was ich extrem finde, ist die mit Jagen, warte mal, wo waren die? Jagen 2004 oder so, war doch
Audrey Vero aus der Schweiz, die ist dieses Jahr mit 2:00:57 gelaufen. Also da hat die Schweiz auf jeden Fall wieder ein Talent, wo du dir denkst, so, puh, das ist schon echt ordentlich in dem Alter. Ich behaupte, dass Audrey Vero keine Medaille gewinnen wird, also sie ist auf Platz 3 der Meldeliste. Aber das ist eine sehr schnelle Zeit, die sie gelaufen ist. Über 800 ist halt alles so eng und du brauchst echt, glaube ich, einiges an Erfahrung in der Halle, dass ich glaube, die Medaille noch einen Tick zu früh kommt. Aber wird natürlich spannend sein zu sehen, was da ja so ein Nachwuchstalent irgendwie ausrichten kann. Oder ob sie einfach so abgezockt ist, dass sie sagt, ja okay, komm, was soll's, ich lauf einfach und gar nicht viel drüber nachdenken. Ich meine, man muss ja drüber nachdenken, Keely ist ja auch nur 2002er Jahrgang, ne? Also, das ist ja auch immer noch wieder verrückt. Keely auch jetzt in Birmingham gezeigt, von vorne 1:57:1 gelaufen, 2,5 Sekunden vor der Zweitplatzierten. Also, ja, wie soll Keely geschlagen werden? Also, da gibt es eigentlich keine Taktik, wie du's machen kannst in dem Rennen. Anita Horvath aus Slowenien auf Platz 2, die ist in Birmingham Vierte geworden, in 2:00:06:2. Dritte war Isabelle Buffet, die auch mit am Start ist. Also da auch die Engländer wieder stark vertreten.
Und Maite müssen wir nennen.
Genau, und Maite, die ist da ja Ende des ersten Drittels oder im Mittelfeld der Meldeliste mit drin. Mit ihrer 2:02. Was traut ihr Maite zu?
Finale.
Weiß jemand, ob die Halbfinale und Finale haben oder ob die direkt Vorlauffinale haben? Mit 28 musst du eigentlich ein Halbfinale haben, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das funktioniert sonst nicht.
Ja, also ich bin da nicht ganz so optimistisch wie Felix. Ich glaube, dass es auf ein Halbfinale hinauslaufen wird, aber mit einer guten Leistung.
Schade,
also,
dass Maite keinen YouTube-Kanal hat, wo sie dich dann im Nachhinein roasten kann, Max, aber
wo sie mich roasten kann. Ja, wäre umso schöner, wenn sie es zeigen würde. Also ich glaube, Halbfinale auf jeden Fall.
Wird schon schwer, aber.
Und dann wird es ein bisschen Kampf Richtung Finale. Da muss man wahrscheinlich wieder auch ein bisschen Glück haben mit Rennverlauf und dass man ein kleines Coup kriegt. Auch da, Alinas Motto, alles kann, nichts muss, Richtung Finale, ist, glaube ich, das, was Maite da auch mitnehmen kann.
Ja, gehe ich so mit.
Dann, Männer, gehen wir rüber zu den Männern. Fangen wir da vielleicht mal bei den 800 an. Mariano Garcia steht nicht auf der Meldeliste, der Hallenweltmeister. Und dadurch öffnet sich das Rennen auch so ein bisschen. 800 ist halt echt so schwierig vorherzusagen. Die sind alle so eng beieinander. Da kann aus meiner Sicht so viel passieren. Jahresschnellster, Thibaut Desmet aus Belgien. Mit 1:45:0 auch gut 8 Zehntel schneller als der zweitschnellste. Aber dahinter sind halt schon große und erfahrene Namen. Also auf Platz 2 Saúl Ordóñez hat jetzt Mariano Garcia bei den spanischen Meisterschaften geschlagen. Andreas Kramer kennt man auch. Javier Meron, noch so ein Spanier, die immer auch gut performen. Adrian Ben, der nächste Spanier, Guy Liermos, Todi van Diepen nach seiner Verletzung, will da sicherlich eine Rolle mitspielen. Benjamin Robert ist da drinnen, Mark English mit seiner Erfahrung.
Das ist nicht also, vorhersehbar, das aus ist meiner so Sicht, taktisch.
Ist wirklich nicht. Also ist wirklich, also wenn ihr auf irgendwas wetten würdet, auf die 800 zu wetten, ist echt, glaube ich, schwierig. Also ist auf jeden Fall risky. Kann man dann vielleicht viel mit verdienen. Ich finde, also wenn ich mir einen Favoriten raussuchen müsste, würde ich tatsächlich auf Saúl Ordóñez gehen. Der ist sowohl bei den spanischen Meisterschaften sehr stark gelaufen und ich versuche es jetzt nochmal schnell rauszufinden, weil ich meine, der wäre auch in Madrid gelaufen. Hat er auch nämlich gewonnen vor Andreas Kramer. in 1:46.22, dann Andreas Kramer 1:46.5, dann Javier Miron 1:46.7, dann Amel Tucker, dann Adrian Bent, dann Toni van Diepen. Mariano da Siebter geworden in dem Rennen. Deswegen, ja, Saul hat jetzt echt zwei gute Rennen gemacht, spanische Meisterschaften und dann Madrid. Er hat gezeigt, dass er sich durchsetzen kann, das wäre mein Favorit. Aber die anderen sind auch alle fit. Also da kann, ja, da kann viel passieren. Also da kannst du auch mal schnell aus dem Halbfinale rausfliegen, muss ich sagen.
Ohne deutsche Beteiligung in dem Fall. Von daher können wir uns das Ganze anschauen und dann die Hände über den Kopf über taktische Fehlentscheidungen schlagen und nachher hier urteilen.
So ist es. Deutsche Beteiligung haben wir dann wieder. Da müssen wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Über 1500 Meter der Männer. Mit Amos Bartelsmeier, der auf Rang 3 der Meldeliste steht, die aber zugegebenermaßen ein bisschen täuscht. Auch da würde ich sagen, Finale auf jeden Fall, unterschreibe ich auch. Und was Medaille angeht, auch wieder alles kann, nichts muss. Klar, haushoher Favorit, Jakob Ingebrigtsen. Aus meiner Sicht mit einem großen Herausforderer. Das ist Neil Gurley. Auch ein Bekannter aus Flagstaff, über den wir auch mal kurz reden müssen. Wir haben es ja eben schon angeschrieben. Der hat gerade die World Indoor Tour gewonnen. Ist in Birmingham eine 3:32 gelaufen, britischen Rekord. Hat da das Rennen gewonnen, hat ja schon den New Balance Indoor Grand Prix gewonnen gehabt in Boston, in New York. Hinter eine Goose Zweiter geworden in der Meile. Also der ist richtig, richtig fit. Und ich glaube auch, wenn Jakob einen schlechten Tag hat, dass es eine Außenseiterchance für Gurley gibt. Auch wenn aus meiner Sicht Jakob natürlich der große Favorit bleibt und wahrscheinlich da auch nichts anbrennen wird.
Ja, so wie du am Ende noch die Kurve gekratzt hast, so würde ich es auch unterschreiben. Ja, wann hat der schon mal einen schlechten Tag, ne? Also, kommt nicht so oft vor.
Ja, ich sag mal, schlechter Tag jetzt in dem Sinne, es wird spannend sein zu sehen, weil wir wissen jetzt natürlich nicht, wie seit Liveur Jakobs Training weitergelaufen ist, aber in Liveur hat er ja gezeigt, okay, er ist gerade ein 3:32-Shape.
War einen Monat krank auch davor, ne? In der Vorbereitung zum Beispiel.
Genau, war halt krank. Er war halt noch nicht in Top-Shape. So, wenn wir jetzt von ausgehen, mit 2-3 Wochen länger, dann ist er wieder in 3:30-Shape, dann hat Neil keine Chance. Neil ist in Birmingham auch eine 3:32 gelaufen. Und wenn Jakob so läuft, wie er es normalerweise macht, heißt von vorne den Druck sukzessive erhöhen, bis keiner mehr mitkommt und nur in 3:32-Shape ist, dann glaube ich, dass Neil Gurley, so wie er es zu Josh Kerr jetzt in Birmingham gemacht hat, er eine Chance hat.
Ja.
Wenn Jakob halt in 3:30-Shape ist, dann nicht. Und das wird halt spannend sein zu sehen. Oder ob Jakob tatsächlich mal eine andere Taktik wählt. Das finde ich, macht irgendwie die Spannung da bei 1500 Meter aus. Und dahinter sind halt die Medaillen auch wieder offen. Weil Amos, klar, seine 3:34 da als Durchgangszeit bei der Meile. Du hast einen George Mills aus dem On-Deutschland-Team, der Karlsruhe gewonnen hat. Und auch nur knapp gegen Neil Gurley die britischen Meisterschaften verloren hat. Du hast dann weiter hinten in der Meldeliste Andrew Coscurran, der jetzt in Birmingham Dritter, glaube ich, geworden ist, in der 3:33 irischen Rekord gelaufen. Der ist auch richtig fit. Luke McCann dahinter in der 3:34 in Birmingham gelaufen. Die wollen sicherlich da auch ein Wörtchen mitreden vorne. Also Dean Hubs auch schon eine 3:35 gelaufen, also...
Ja, ich glaube, ja, es wird halt vorne schon unter 3:33 auf jeden Fall weggehen, da bin ich mir schon recht sicher. Also klar, ich glaube nicht, dass Jakob irgendwie anders laufen wird. Das wäre jetzt wär eine totale Überraschung. Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass Amos, also ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sein Kick im Vergleich zu den anderen bei der ganz hohen Pace ist. Ich glaube, das wird dann das Rennen auch erst sehen. Aber ja, ich glaube 1-2 hätte ich jetzt auch so gesagt, Max. Ingebrigtsen, Gurley. Ja, vielleicht kann was passieren, was unvorhergesehen ist. Und wir drehen die zwei um. Aber die sind für mich eigentlich gesetzt. Und dahinter dann, ja, du hast es gerade aufgezählt, sind dann doch einige.
Ja, also wenn ich wenn ich jetzt wetten würde oder mich festlegen müsste, ich würde sagen, Coscurrin oder George Mills auf 3 und 4. Ich würde jetzt Coscurrin eher auf 3 setzen, George Mills auf 4. Und ich glaube, dass Amos in einem echt guten Rennen eine Top 5, Top 6 Platzierung belegt.
Okay.
Alina, was sagst du als Mittelstrecken-Expertin?
Genau. Ich glaube, dass kein Weg an Jakob Ingebrigtsen vorbeiführen wird. Auch wenn er, glaube ich, noch nie Doppelgold geholt hat bei einer Hallen-EM. Ich glaube, der ist immer mit einmal Silber und einmal Gold heimgekommen.
Oh, interessant.
Mit zweimal Gold.
Ja.
Ja. Weil ich glaube, dann in Summe doch ein bisschen zu viel Rennen waren. Also wir sprechen dann von 5 Rennen hintereinander. Aber ich glaube, der hat so eine Dominanz, dass er die 1500 gewinnt und dann auch die 3000.
Also ich,
auch wenn da Sam Parsons an erster Stelle steht.
Ja, aber da müssen,
da müssen wir wieder drüber reden,
gleich
Max,
noch mal auf, kurz.
Da müssen wir kurz drüber reden.
Da müssen wir wirklich drüber reden. Eigentlich will ich über die drei gar nicht reden, weil mich das alles noch nervt.
Ups,
aber
dann reden Felix und ich drüber.
Nee, ich habe da nämlich auch schon was zu sagen. Aber 1500 noch ganz kurz. Also der Punkt von dir ist ja tatsächlich auch berechtigt. Ich habe mir den Zeitplan jetzt noch nicht ganz angeguckt, wie 1500 Meter Finale, 3000 Meter alles aussieht. Aber das ist natürlich auch was, was auch über 1500 Neil Gurley schon auch in die Karten spielen könnte. Weil ich glaube, dass man den nicht unterschätzen darf. Da, falls das Zeitplan technisch irgendwie ein bisschen problematisch ist. Ich versuche den mal gerade schnell.
Der ist auf jeden Fall eine coole oder eine interessante Statistik, dass er das noch nie geschafft hat, weil er das schon einige Male probiert. Ja, Doppelgold ist natürlich schon irgendwie.
Ja, aber jetzt ist sein Papa nicht mehr dabei, dann ist alles ein bisschen entspannter.
Ja, entspannter würde man sich so vorstellen. Ja, ne?
Ja, der streichelt ein bisschen seine Hunde und seine Freundin und dann läuft er wieder schnell.
Aber der Zeitplan ist natürlich ja sehr für Jakob Ingebrigtsen gemacht, in Anführungszeichen. Du hast 1500 Vorlauf und Finale Donnerstag, Freitag und dann 3000 Meter Vorlauf am Samstag, da kann er sich erholen. Und dann Sonntag 3000 Meter Finale. Also da, ja, da ist der Zeitplan schon so, dass es eigentlich kein großes Problem für Jakob werden sollte. Über 1500 müssen wir kurz noch sagen, wir haben leider nur einen Deutschen an Start. Was ein bisschen ärgert, oder mich zumindest ein bisschen ärgert, ich glaube, die betroffenen Personen hat es gar nicht so sehr geärgert, aber durch die ganzen Absagen, die es tatsächlich gab, waren letztendlich von, ich glaube, 26 oder 27 Plätze jetzt gegeben. Auf Platz 26 und 27 waren Marius Probst und Marc Tortell, die Bestätigungsnorm vom DLV nicht hatten, dementsprechend nicht nominiert werden konnten. Und weil man, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass so viel noch nachgerutscht wird, wurden die auch nicht abgemeldet. Was ein bisschen schade ist, weil dahinter kam dann Mohamed Abdellahi, Entschuldigung, der ja abgesagt hatte, ein Italiener, und dann kam Sven Wagner. Sven Wagner hatte die Bestätigungsnorm. Und wenn man jetzt Marius und Marc abgesagt hätte, wäre Sven Wagner reingerutscht und hätte ein bisschen internationale Luft schnuppern können.
Und der Italiener hätte auch noch absagen müssen, der dazwischen war, oder? Also.
Nee, der wäre auch reingerutscht, aber da Mo ja abgesagt hätte und man Marc und Marius abgesagt hätte, wären zwei Plätze frei geworden. Das heißt, der Italiener wäre reingerutscht und Sven wäre dann reingerutscht.
Ja, sowas ist ärgerlich. Ja,
wieder ein bisschen schade, einfach wie kompliziert dieses ganze System ist. Sven fand es jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, auch nach dem Deutschen, und hatte damit eh jetzt nicht gerechnet. Aber, und es ist auch, muss man sagen, ein bisschen schwierig, wen man wann alles wie abmelden muss. Man braucht auch die Bestätigung der Leute abzumelden, aber eigentlich muss man das ja irgendwie auf die Kette kriegen.
Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann stimmt es, dann passt das System einfach nicht, ne?
Ja. So, das ist einfach ärgerlich, es bleiben jetzt drei Plätze frei und einfach schade, weil Sven Wagner als Nachwuchsathlet da mit der Erfahrung wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Aber gut, das nur nebenbei, jetzt ist es, wie es ist. 3000 Meter der Männer, ja. Alina hat es schon richtig gesagt, oben auf der Meldeliste, Top-Favorit.
Sam Parsons mit seiner 37 auf Platz 1 gemeldet. 39.
PB ist langsam.
Wir haben das ja am Eingang der Episode schon festgestellt. Genaue Zahlen sind in der Sportart nicht so relevant. Also 7,39.
Genau, aber wenn man über 3000 Meter redet, dann müssen wir hier aufpassen. Ich spüre schon, da ist Explosions.
Nee, also gute Beobachtung. Es ist kein Explosionspotenzial da. Es ist halt einfach ein bisschen schade, weil aus meiner Sicht halt auch Bronze weit offen ist in diesem Rennen. Also Jakob vorneweg, müssen wir nicht drüber reden. Dann als zweites schon Adel Mechal, der auch in Madrid nur knapp gegen Jared Neguse die 1500 verloren hat, 3:33 nationalen Rekord gelaufen ist. Der wird fit sein, der ist zwar bis jetzt nur eine 7:44 gelaufen über 3.
Ja, 1:2
aber ist okay. Er lebt in der Türkei, seine Frau kommt aus der Türkei, der ist bis in die Haarspitzen motiviert.
Heimisches Publikum.
Also Jakob und Adel sind da für mich ganz klar 1 und 2 und dann fängt es halt auch noch offen zu werden und das ist dann natürlich ein Bereich, wo ich sage, wenn ich da in der Form von letztem Jahr gewesen wäre, da kann man schon noch was erreichen. Sam ist da sicherlich im Mix mit seiner 7,39. Du hast Robin Hendricks mit einer 47, Elsan Bibic mit einer 42, Charles Greten, der ist eine 7,43 gelaufen. Wenn er sich entscheidet, die 3 statt die 15 zu laufen, dann hat er natürlich auch als Mittelschreckler einen Kick. Andreas Almgren auch verbessert. Mike Foppen, der nur im Weltrekordrennen von Nivern mitgelaufen ist, der ist nur eine 7,50 stehen, aber der kann auch 7,40 laufen, bin ich überzeugt von. Also da gibt es dann wieder einige, auch echt schwierig vorherzusehen. Aber ja, Bronze ist auch nicht garantiert natürlich, aber Bronze ist offen. Und das ist das, was da natürlich ein bisschen in meiner Seele auch leicht schmerzt.
Auch bitte über die 3000 heißt es erstmal ins Finale kommen. Das sollte für Sam aber eigentlich easy sein und
ja,
normal abzuhaken.
Ja, ich denke mal, es wird irgendwie auch wie bei den Deutschen eine 4-große-Kuh-4-kleine-Kuh-Regelung geben, aber in jeder Konstellation sehe ich da Sam schon unter den 4 großen Kuhs auch. Hat er auch gezeigt, dass er sporten kann. Von daher, ja, das wäre natürlich dann, glaube ich, abschließend vielleicht unser Wunsch. Also ich glaube, wir haben schon von denen, die am Start sind, bei den Männern nur Amos und Sam, definitiv Finalpotenzial mit Außenseiterchancen auf die Medaille. Bei den Frauen, Hanna und Coco, müssen wir nicht drüber reden. Maite, ja, vielleicht Außenseiterchancen aufs Finale. Wäre natürlich schon schön, wenn die alle durchkommen würden, alle ins Finale und sich dann alle eine Chance geben könnten, um die Medaillen oder Top-5-Platzierungen zu laufen. Und da werden wir natürlich die Daumen drücken.
Bei jeder größeren Veranstalter muss man jetzt ja ein bisschen überlegen, wird es danach einen medialen Nachhall geben, ob der Performance des Teams, ist die Leichtathletik in der Halle dafür relevant genug oder rutscht es eigentlich in Sportdeutschland so unten durch, dass es eigentlich total egal ist, wie jetzt da die Performance im Laufe der nächsten Tage aussehen wird beim deutschen Team.
Ja, ich denke, aus meiner Sicht ist es so, gerade auch so, wie alles läuft, wenn das jetzt wirklich eine Katastrophe wird, glaube ich schon, dass drüber berichtet wird. Also da bin ich recht überzeugt von. Ich meine, der Vorteil ist natürlich ein bisschen erstmal wieder...
Was wir uns nicht wünschen, ne? Sei ich kurz eingeschoben an der Stelle.
Ja, was wir uns natürlich nicht wünschen, aber ich sehe die Gefahr auch jetzt nicht so groß, weil erstmal man muss sagen, es ist halt ein Riesenunterschied, ob es eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ist. In Europa werden wir schon nicht komplett schlecht dastehen. Malaika ist mit am Start und selbst wenn wir jetzt den Laufbereich betrachten, also dass wir keine Medaille holen bei den 3000 Meter der Frauen, da muss schon sehr viel für
schief gehen,
falsch laufen, sage ich mal. Von daher glaube ich, dass wir da auch ganz gut reinkommen werden und ich glaube schon, dass wir ein solides Ergebnis als DLV da abliefern werden. Und dann,
aber es sind halt auch nicht viele am Start, das darf man nicht vergessen. Also so viele Ausfälle dürfen nicht mehr
kommen. Also bitte kein Corona.
Ja, genau. Also das... Ja, also wir haben ja Alex Askovic, der deutsche Meister über 60 Meter, hat abgesagt. Dann hat jetzt noch Mateusz Pritsch-Bilko absagen müssen. Okay. Gut, der sah bei den Deutschen leider halt auch echt nicht so gut aus.
Okay, aber dann sind es halt nur noch 30 Leute oder so.
Genau, dann sind es 30 Leute, aber wenn wir es jetzt mal kurz auf Gesamtleichtathletik durchgehen, 60 Meter Robin Gunter, Yannick Wolf können vielleicht überraschen, aber glaube ich jetzt eher nicht, dass die da was holen. Marvin Schlegel 400 glaube ich auch nicht. Tim Eickermann sammelt auch Erfahrungen. Tobias Potje, der ist glaube ich sicherlich ein Medaillenkandidat im Hochsprung. Im Stabhoch werden wir glaube ich schon eine Medaille holen. Behaupte ich jetzt einfach mal mit Torben oder mit Bo. Mondo hat er abgesagt. Ich glaube schon, dass wir da ja aus Podest springen können. Im Siebenkampf weiß ich jetzt nicht, wie die Konkurrenzsituation ist. Da haben wir mit Manu Eitel, Kai Kasmirek, Tim Novak natürlich auch drei Leute am Start, die was holen können. Ja, bei den Frauen, 60 Meter der Frauen, puh, da müsste ich mir jetzt mal die Startliste angucken. Mit Alex Burkhardt und Lisa Meyer. Ich guck mal gerade durch. Ja, Malaika ist natürlich eine Medaille im Weitsprung. Kugelstoßen können wir normalerweise auch eine Medaille holen. Aber ja, hast du schon recht, Alina. Also wenn irgendwie Malaika einen Aussetzer hat und es direkt schlecht läuft, dann kann es auch schon ein bisschen eng werden. Aber ich bleib da mal optimistisch. Also ich glaube, dass direkt am zweiten Tag, am Freitag, Hanna und Coco dann einen guten Auftakt liefern werden. Und dann,
ja. Dann rollt der Zug durch Istanbul.
Dann rollt der Zug durch Istanbul und dann geht's ab auf der 17.
Ist sonst noch irgendwas anderes los eigentlich im Laufe ja, der nächsten Tage?
Ja, wichtig ist, das Wochenende wird spannend. Erstmal kurz Marathon nur abhaken. Johannes Motschmann läuft jetzt im Tokio.
Ach, nice. Okay.
Am Sonntag, wenn ich alles richtig mitbekommen habe. Alina, hast du da aus dem Team noch irgendwelche Insider-Informationen?
Nicht richtig. Ich weiß, dass er auf jeden Fall laufen will, dass er mega gut drauf ist und sich drauf freut. Also das habe ich so ein bisschen aus der WhatsApp-Gruppe rausgehört.
Das klang jetzt nach der Pressemitteilung.
Ich muss sagen, ich bin...
Okay, wie so eine Pressesprecherin, aber also das, was man so hört von ihm, hat er richtig, richtig gut trainiert.
Ja, ich muss sagen, ich bin echt gespannt, weil wir hatten es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, der hat in Kenia und auch jetzt nach seiner Krankheit direkt wieder echt krass trainiert und ich bin echt gespannt, ob er das umsetzen kann, weil ich hatte schon das Gefühl, auch bei seinen anderen beiden Marathons, dass er immer ein bisschen schlechter gelaufen ist, als das, was er trainiert hat. Was ich ihm natürlich nicht wünsche. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, wenn er, so läuft, wie er trainiert hat, dann geht das auch Richtung 208, 207. Also das,
okay.
Vom Training her, glaube ich, wäre das drin.
Ja, jetzt muss man es halt rüberbringen im Marathon.
Das ist halt genau. Immer.
Ja, und das ist das, was ihm vielleicht in den letzten Rennen ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, Halbmarathon kann richtig gut die gute Stunde durchrennen, aber wenn es dann über die doppelte Distanz geht, dann müssen halt noch ein paar andere Parameter passen. Aber drücken wir ihm die Daumen, dass vielleicht schon mit der Olympia-Quali funktioniert.
Und dann ist noch ein richtiges Highlight am Wochenende, was echt nicht untergehen darf. Das ist The 10 in den USA, 10.000 Meter auf der Bahn mit zahlreichen Topläufern vorne. Da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Googelt das, schaut euch das mal an. Also da wird auf jeden Fall vorne auch wieder auf Olympianorm gelaufen. Also da wird es wieder richtig krachen. Es wird einer der besten 10.000er, wenn nicht der beste 10.000er mit des Jahres. Also wenn ihr da irgendwie nachts Bock habt aufzubleiben, dann schaut euch das an oder guckt, versucht es irgendwo im Real Life zu finden, dann am nächsten Morgen. Weil das ist wirklich, ja, 10.000 Meter, da geht einem das Herz auf, wenn man Fan ist. Und aus deutscher Sicht haben wir zwei Jungs mit am Start. Einerseits Nils Vogt und andererseits Aaron Biedenfeld. Und da muss ich sagen, also für Nils schlägt er dann sowieso mein Herz nochmal ein Stück Dollar mit. Aber ich bin sehr gespannt, was da passiert. Weil Nils hat sich jetzt so lange auf dieses Rennen quasi vorbereitet. Alles andere eher mitgenommen. Also dieses Rennen ist in seinem Kalender ja seit letzter Saison eigentlich angekreuzt und wir haben es ja gesehen, der ist in Form, Hat jetzt auch nochmal, der ist jetzt seit einer Woche schon in den USA, in North Carolina mit der Puma Elite Gruppe da trainieren gewesen, hat nochmal gut trainieren können. Und er wird, glaube ich, Richtung 27,40 ungefähr angehen, was schon noch zügig ist. Noch nicht ganz Olympia oder WM-Norm oder ähnliches, aber das war, glaube ich, so ein bisschen sein Plan. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, dass Nils ein gutes Rennen laufen kann und dass auch durchaus der deutsche Rekord in Gefahr sein könnte.
Muss ich sagen. Liegt
der? Den hat ja immer noch Dieter Baumann. Und der liegt bei 27,21. Ist natürlich nochmal ein Stück weg von 27,40. Aber ich glaube, dass Nils, also ich habe mit ihm da nicht drüber geredet, ich glaube, dass Nils immer eher eine Tick konservativere Taktik ein bisschen wählen wird in so einem Zustand. Und er ist schnell genug auf 5000 und generell hinten raus, um, wenn es rollt, dann auch ins Rollen zu kommen.
Aber 27,21 ist schon breit. Also wenn man es gesehen hat, was Amonai gerannt ist, dann sprechen wir nochmal von über 10 Sekunden schneller.
Ist auf jeden Fall ein Brett, 100%.
Aber ich sag niemals nie.
Ich sag auch, dass es unwahrscheinlich ist, aber ich glaube, es ist eine gewisse Chance da. Und wann haben wir das letzte Mal beim 10.000 Meter Rennen gesagt, es ist eine Außenseiter-Chance da, dass wenn alles perfekt läuft und Nils einen 1A-Sahnetag erwischt, dass eventuell was Richtung deutscher Rekord gehen kann.
Ja, das Rennen gibt es ja anscheinend her. Also so
das Rennen wird es auf jeden Fall
das hergeben, Ganze ja. Gehypt wird, blutet mein Herz schon auch ein bisschen, dass ich da jetzt nicht mitlaufen kann bei den Frauen, aber
kann man sich das Ganze anschauen?
Boah, muss auch jeder erstmal 25 Runden rennen.
Das ist ein großer Nachteil an 10.000 Metern auf der Bahn. Aber kann man sich das Ganze anschauen? Wisst ihr, ja. Gibt es einen Livestream?
Ja, es gibt, glaube ich, Pay-Per-View. Also die haben, glaube ich, das ist von denen, die dieses Modell haben, dass Teile des Livestream-Gelds an die Athleten dann als Preisgeld auch ausgezahlt wird. Tracklandia oder nee, Sound... Ich glaube, Tracklandia ist der Ausrichter von dem. Entweder Tracklandia oder Sound...
Kriegen wir es hin, ausnahmsweise jetzt zu sagen, ja. Wir verlinken das in der Podcast-Beschreibung und ich verlinke es dann auch wirklich. Das wäre ein hervorragender Service.
Kriegen wir hin. 1A... Gar kein Problem.
Jedes Mal, wenn nicht die da am Start sind, die verdienen genug Geld. Da brauchen wir nicht nur die
Leute. Ja, aber ich will es ja sehen. Oder ich will wissen, ob ich sehen kann.
Hallo, wir supporten das. Läufer supporten
ich
Läufer.
Ich support es nicht. Ich muss schlafen.
Ja, okay, Uhrzeit. Das könnte ein Problem werden.
Ja, du kannst
werden,
ja schlafen. Du, das ist auch okay. Aber alle anderen dürfen das gerne supporten, dürfen auch gerne die anderen Läufer und Läuferinnen supporten. Und man muss ja auch sagen, selbst wenn Nils jetzt 27,40 oder so laufen würde, wäre das ja immer noch eine kracher Zeit auf der Bahn. Und Aaron ist sicherlich auch nicht schlecht in Form. Der hat auch gut trainiert, der hat, glaube ich, auch gerade auf diese 10 hin trainiert von allem, was man so hört. Und mich würde es nicht überraschen, wenn Aaron auch in Sub-28 Shape ist. Also das wäre eigentlich sogar eine Prediction, die ich machen würde. Wenn Aaron nicht zu schnell angeht, das hängt ein bisschen davon ab, was auch seine Ziele sind, das weiß ich jetzt nicht, dass wir zwei Deutsche unter 28 Minuten sehen könnten am Wochenende.
Das wäre, ja, nice. Also ja, man muss schon sagen, unterm Strich, wenn wir jetzt zurückblicken auf die ganze Folge, wir haben mehrere Medaillenkandidaten, Finalkandidaten für eine Hallen-EM. Ist schon mal sehr nice. Und dann jetzt die Möglichkeiten, Marathon, 10.000 Meter, ist einfach hat sich doch eigentlich in den letzten Jahren, also
spannend.
Seitdem zu den Zeiten, in denen ich noch auf der Bahn gelaufen bin, also würde ich sagen, da gab es niemanden, der irgendwie so in diese Sphären gelaufen ist. Richard vielleicht über 5000 damals noch, also es hat sich schon auf jeden Fall in den letzten Jahren auch sehr, sehr positiv entwickelt im Laufbereich auch.
Es ist auf jeden Fall geil.
Krass, dass es immer irgendwas gibt jetzt gerade. Also man kann in der Halle gucken, man kann jede Woche auf die Straße gucken, jetzt draußen auf der Bahn, also wenn wir jetzt über die 10.000 sprechen, oder wir hätten uns auch noch über Australien, da ging es auch schon im Stadion draußen rund. Also es ist irgendwie überall was geboten und ist schon krass, dass man gar nicht so zur Ruhe kommt. Oder was heißt zur Ruhe kommt, aber immer überall was passiert gerade.
Ja, eigentlich gut für den Sport.
Ja, ist ein geiles Leichtathletik-Wochenende.
würde ich sagen.
Ja, voll. Und vor allem diese Mischung Outdoor-Track, Straße und Indoor-Track. Also da ist, kommt ja jegliche Welt. Jetzt bräuchte ich, die Cross-WM hätte eigentlich noch dieses Wochenende sein müssen. Dann hätten wir alles an einem Wochenende gehabt. Aber ich glaube, das wird geil. Und
zieht es euch rein, drückt die Daumen.
Ich werde vielleicht auch laufen dieses Wochenende, Leute. Wettkampf. In Leverkusen rund ums Bayerkreuz.
Ach, das ist am Wochenende.
5 oder und 10 Kilometer. Freddy Rupert steht bei den Männern über 5 Kilometer auf der Startliste. Und das ist auch Weltranglisten zertifiziert und alles. Und wenn seine 10 Kilometer Zeit wirklich gestimmt hat und er antritt, bin ich sehr, sehr gespannt, was Freddy Rupert da über 5 Kilometer auspackt. Ich werde, weil ich eh zu Hause bin, vielleicht mehr aus Spaß mir das Ganze mal angucken. Mal schauen, was Jonathan Dijk und die Leverkusener vorhaben, ob man da irgendwo pacen kann. Ich bin auf jeden Fall.
Hast du einen Einteiler mit?
Und dann.
Ach, cool.
Ich könnte im New Balance Einteiler laufen, ja, aber auf der Straße.
Ich hatte ihn dabei. Ich hatte ihn sogar. Ich habe meine Startnummer sogar am Einteiler dran. Und dann habe ich mich doch dagegen entschieden am Sonntag. Ja, weil ich finde einen Einteiler von Adidas, den neuen, schon ganz okay.
Ja, der New Balance Einteiler ist auch ganz geil, aber für einen Straßenlauf, ich überlege nochmal. Ich werde nochmal mir eine Modeberatung reinziehen und dann schauen wir mal, mit was ich auftauchen werde.
Ich schlüpfe jetzt auch mal.
Aber cool, dass du mitläufst. Finde ich cool. Hätte ich auch schon wieder Bock. Und Lea Meyer läuft anscheinend beim Sechspfotenlauf mit.
Mit ihrem Hund.
Rund ums Bayerkreuz.
Jetzt haben wir, auf der News können wir rausgehen. Auf dem Highlight können wir rausgehen.
Okay.
Vielen Dank fürs Zuhören. Drückt unseren Startern, wo auch immer, auf welchem Terrain auch immer, die Daumen. Und dann hören wir uns nächste Woche mit dem Recap der Hallen-EM.
Bis dann.
Tschüssi.